Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Herrnhuter Stern, den hat wohl jeder von uns schon mal gesehen. Zugegeben, er passt nicht ganz so gut zum morgigen Sommeranfang, sondern erst in einem halben Jahr wieder gefragt als beliebter Weihnachtsstern mit traditionell 25 Zacken. Seinen Namen verdankt er der Herrnhuter Brüdergemeine. Diese hat diesen Stern erfunden. Und diese christliche Bewegung feiert dieser Tage ein Jubiläum. Sie wird nämlich 300 Jahre alt, wurde also 1722 gegründet, und zwar in Herrnhut in der Oberlausitz in Sachsen. Heute zählt die Herrnhuter Brüdergemeine rund 1,2 Millionen Mitglieder. Der Großteil davon lebt in Afrika und in Mittelamerika, denn die Herrnhuter waren sehr aktiv in der Mission, was nicht unumstritten ist, denn die Mission ging teils Hand in Hand mit dem europäischen Kolonialismus. Die Herrnhuter arbeiten ihre Missionsgeschichte jetzt zum Jubiläum selbstkritisch auf, und Wolfram Nagel hat darüber mit ihnen gesprochen.
Jesus, der Himmelskönig, schwebt in Bildmitte auf einer Wolke, umringt von Frauen, Männern und Kindern aus den Missionsgebieten. Unter ihnen sind Inuit aus Grönland, Delaware-Indianer aus Pennsylvania oder auch Sklaven von St. Thomas und Suriname. Gemalt hat das sogenannte Erstlingsbild Johann Valentin Heidt im Jahre 1748.
Und zeigt also schon eine ganze illustre Reihe von Menschen aus verschiedenen Ethnien. Und das ganz besonders Erstaunliche und wirklich auch in der Kunstgeschichte Außerordentliche ist, dass einige von ihnen eine dunkle, ja geradezu eine schwarze Hautfarbe haben.
Sagt der Theologe Erdmann Carstens, Sprecher der Herrnhuter Brüdergemeine. Zu sehen ist das Gemälde in der Unitätsausstellung über dem historischen Kirchensaal, gleich neben einer Büste des Kirchengründers Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Es symbolisierte noch zu dessen Lebzeiten die ersten Früchte der Mission.
Ein wichtiger Grundsatz der herrnhutischen Mission war, im Unterschied zu anderen Missionsunternehmungen, dass nicht gleich ganze Landstriche komplett missioniert werden sollten, sondern den Herrnhuter Missionaren sollte es genügen, Erstlinge, also erste einzelne Menschen in ihren Ethnien zu erreichen.
Bereits 1731, 9 Jahre nachdem die ersten Exulanten, also Religionsflüchtlinge aus Böhmen und Mähren, die Stadt Herrnhut in der Oberlausitz gegründet hatten, machten sich junge Männer und Frauen erneut auf den Weg.
In die Karibik zuerst, weil sie den Ruf verspürt hatten, sie müssten diese großartige Tat Gottes, die er ihnen getan hatte, indem er ihnen hier dieses Refugium in Herrnhut gegeben hatte, nun weitergeben an die versklavten Menschen in den Zuckerrohrplantagen in der Karibik und in Mittelamerika.
Auslöser für den Aufbruch war der emotional bewegende Besuch eines Sklaven von der dänischen Zuckerinsel St. Thomas in Herrnhut. Er hieß Anton und stammte aus Westafrika. Der junge Graf von Zinzendorf habe ihn 1731 bei den Krönungsfeierlichkeiten für König Christian VI. In Kopenhagen kennengelernt, berichtet Andreas Tasche, langjähriges Mitglied der Unitätskirchenleitung.
Der war eigentlich so da zur Belustigung der Gäste am Königshof, war schon mal mit einem Sklavenschiff über den Atlantik gekommen und dann auf einer dänischen Sklaveninsel, einer Plantageninsel, der Insel St. Thomas, Sklave gewesen, auf Zuckerrohrfeldern gearbeitet für die Sklavenhalter. Und Zinzendorf hat sich eben nicht für Äußerlichkeiten, ach, was sind denn das für Fingernägel, was sind denn das für wuschelige Haare, dafür haben sich alle interessiert, sondern er hat ihn gefragt, ja, wie kommst du denn hierher?
Als entfernter Verwandter des dänischen Königs erwirkte Zinzendorf Urlaub für Anton. Der berichtete den Herrnhutern von der Not der Sklaven.
Die Herrnhuter Mission beginnt also nicht in irgendeinem Staatsauftrag, sondern beginnt mit der ganz subjektiven Erschütterung zunächst eines einzelnen Menschen über, modern gesagt, die Verletzung der Menschenwürde, die auf den Zuckerrohrplantagen geschah. Was können Christen solchen armen Menschen antun? Ehepaare werden getrennt, Geschwister werden getrennt, Kindersklaven werden von ihren Eltern, Müttern getrennt, Sklavinnen werden ungestraft vergewaltigt. All das erfuhr Zinzendorf, das löste die Herrnhuter Mission aus.
Schon bald gründeten die Herrnhuter weitere Missionsstationen in den britischen und niederländischen Kronkolonien, in Australien, Indien, Nordamerika, in Südafrika und Suriname. Wie das sogenannte Erstlingsbild in der Unitätsausstellung in Herrnhut zeigt, galt die Herrnhuter Mission lange als Beispiel einer friedlichen Christianisierung von Heiden. Die Missionare zwangen weder Sklaven noch indigene Ureinwohner, sich taufen zu lassen. Sie lernten im Gegenteil deren Sprachen. Aber man habe sich lange der Illusion hingegeben, mit dem Kolonialsystem im Großen und Ganzen eigentlich nichts zu tun gehabt zu haben, sagt Andreas Tasche, der auch ein Buch über die Gründung der Hanuter Brüderunität geschrieben hat. Man sei davon ausgegangen, nur in Einzelfällen verstrickt gewesen zu sein.
Das hat man lange Zeit einfach ungefragt so stehen lassen. Die mussten ja leben, aber gerade so seit 20 Jahren sind die Hanuter jetzt auch dabei, ihre koloniale Geschichte aufzuarbeiten. Und da werden natürlich Fragen gestellt, wie konntet ihr einige wenige Plantagen zum Beispiel in Suriname in der Karibik betreiben und teilweise selber Sklaven besitzen? Das fragen uns heute die Nachfahren derjenigen, die damals als Sklaven gearbeitet haben.
Anderswo wie in Nordamerika hätten die Hanuter ihre Schützlinge mitunter sogar militanten Siedlern überlassen müssen, weil sie es ablehnten, sich zu wehren. Die Hanuter oder Moravians, wie sie in Amerika heißen, verstanden sich als Pazifisten, die auch dann nicht zur Waffe griffen, wenn sie selbst angegriffen wurden.
Einige der von den Hanutern betreuten und einige von den Hanutern getauften Indianer, die haben natürlich sich verteidigt, gekämpft. Und die Hanuter haben sich eingeschlossen und in vielen Fällen sind sie dann auch von diesen marodierenden Horden nicht getötet worden. Aber in Einzelfällen sind auch Missionare waffenlos gestorben, aber ein Vielfaches sind natürlich die Indianer gestorben.
Als Beispiel nennt Andreas Tasche das Massaker von Gnadenhütten an der Ostküste Nordamerikas. Dort wurden am 8. März 1782 mehr als 90 unbewaffnete christliche Wanape, also Delaware-Indianer, von Angehörigen der Pennsylvania-Miliz in ihrer Kirche getötet. Ein Trauma bis heute, was er beim Besuch von Delaware aus Moraviantown vom Eriesee in Kanada im Jahr 2015 erfahren musste. Die Gruppe von Delaware suchte in Herrnhut nach Zeugnissen ihrer ursprünglichen Lebensweise und Tradition. Denn neben der Verstrickung in koloniale Verbrechen verdrängte die christliche Mission auch Kultur und Tradition der Delaware. Unter dem Namen Wanape waren sie die ursprünglichen Bewohner von Manhattan Island, heute New York. Doch systematisch wurden sie nach Norden verdrängt. Viel Wissen sei verloren gegangen, sagte der inzwischen verstorbene Chief der Delaware, Greg Peters, 2015 in Herrnhut.
Für eine bestimmte Phase unserer Geschichte waren die Kontakte zu den Herrnhutern ganz wichtig, gerade auch zur christlichen Tradition. Heute gibt es noch einige Christen in unserer Gemeinschaft, aber die Mehrheit sucht die Wurzeln wieder mehr bei den Vorfahren, also vor der christlichen Zeit, also bei den alten geistlichen Traditionen.
But most are trying to reconnect with their ancestors.
Bis heute kämpfen die Delaware vom Eriesee um Land, das ihnen von weißen Siedlern abgenommen wurde. Und wie die Miskito-Indianer in Nicaragua oder die Nachkommen der Sklaven von Suriname, versuchen auch sie, die rituellen Fäden ihrer Vorfahren wieder aufzunehmen. Dabei werden sie von Ethnologinnen des Völkerkundemuseums der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden unterstützt, zu dem auch das ehemalige Missionsmuseum in Herrnhut gehört, mit seiner einzigartigen Sammlung. Es bewahrt tausende Gegenstände auf, die Missionare seit 1731 aus den Kolonien mitgebracht haben. Deren Geschichte sei
sehr kolonial und auch sehr ambivalent. Und da haben die Herrnhuter tatsächlich auch mitgewirkt.
Direktorin Leontine Meyer von Mensch steht vor einer Vitrine, in der ein verschließbares Halseisen liegt. Neben dem originalen Bericht über die Sklavenarbeit auf den Zuckerrohrplantagen von Suriname. Teilweise sei es den Sklaven sogar verboten gewesen, ihre ursprüngliche afrikanische Religion auszuüben, sagt die Niederländerin. Aber eine pauschale Verurteilung käme für sie nicht in Frage.
Ja, das wäre einfach falsch. Und wegzukommen von der Dichotomie zwischen entweder gut oder schlecht, sondern dass etwas auch beides sein kann. Und die Herrnhuter Missionsgeschichte ist auch beides.
Der Blick auf die Kolonial- und Missionsgeschichte hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Auch durch die Beteiligung von Nachfahren der Sklaven und indigenen Völker. In der Brüdergemeinde und auch im Völkerkundemuseum. So wurde die Dauerausstellung durch zusätzliche Informationstafeln über die Folgen der Mission ergänzt. Der niederländische Künstler Jasje Linger hat bewusst Kultgegenstände aus seiner Vitrine in der Surinam-Abteilung entfernt. Sie gehörten Anhängern der Winti-Religion, seiner Vorfahren.
Amuletten hat er weggenommen oder auch Ritualfiguren, die tatsächlich auch in der Winti-Religion nochmal eine besondere Bedeutung haben. Und das war für uns als Haus echt ein Gewinn, um seine Perspektive und auch seine Kenntnisse über Winti hier vor Ort zu haben und dann auch natürlich zu merken, nee, wenn diese Objekte tatsächlich nur von Eingeweihten in der Winti-Religion benutzt werden dürfen und andere, die noch nicht mal anschauen dürfen, dann dürfen wir die auch nicht ausstellen.
Das koloniale Erbe der Herrnhuter Brüdergemeinde, zusammengefasst von Wolfram Nagel.